Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass wir alle hergefunden haben und dass wir heute zusammen Gottes Wort studieren können. Und heute haben wir auch ein ganz spezielles Thema. Wir wollen heute darüber nachdenken, wie hängt Spätregen und Mission zusammen? Spätregen, die Ausgießung des Heiligen Geistes in Fülle, und Mission, wie hängen diese beiden Sachen zusammen? Und ich möchte betonen, dass dies, was wir heute machen, ein Punkt ist oder eine Bedingung ist zur Erhaltung des Spätregens. Es gibt viel mehr zu sagen, aber wir haben heute nur eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und wir wollen uns nur auf den Punkt Spätregen und Mission konzentrieren. Bevor wir anfangen, hätte ich noch eine bzw. zwei Bitten an euch. Einmal, es ist ein sehr wichtiges Thema und deswegen meine Bitte an euch, dass ihr auch für mich betet. Betet, Herr, gib ihm deine Worte und nicht seine Worte. Weil es ist wichtig, nicht das, was ich spreche, sondern was Gottes Wort uns sagt, damit wir näher zu ihm kommen. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, in Jesaja 1, Vers 18 steht geschrieben, lasst uns miteinander rechten. Das heißt, wir sollen selber überlegen, nachdenken, damit wir auch Gottes Wort verstehen und näher zu ihm kommen. Und ich möchte euch noch einladen, bevor wir jetzt zusammen das Wort Gottes jetzt aufschlagen und studieren, dass wir noch unsere Häupter neigen und nochmal kurz zusammen beten. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für den wunderschönen Sabbattag, den du uns heute wieder geschenkt hast. Herr, hab Dank auch für den besonderen Sabbat, wo wir mehr über deinen Dienst und wie du es gemacht hast, lernen können. Herr, ich bitte dich ganz besonders, sei jetzt mitten unter uns, öffne unsere Herzen, ganz besonders auch meins, damit ich dein Wort verstehe. Herr, halte auch alles Störende fern und ich bitte dich ganz besonders, verbirg du mich hinter dein Angesicht, hinter dein Kreuz, Herr, damit nicht meine Worte gesprochen werden, sondern deine. Lass nicht zu, dass irgendwelche Ungerechtigkeiten von meiner Seite den Segen für diese liebe Gemeinde hindern, sondern dass du dein Wort in Fülle austeilen kannst und dass wir so näher zu dir kommen. Herr, das bitte ich dich alles in deinen wundervollen Namen. Amen. Ich möchte mit einer kurzen Erfahrung beginnen. Die Präsentation. Es ist einige Wochen her und meine Eltern, mein Bruder und ich, wir waren auf dem Weg zu einer Hochzeit. Und mein Vater fuhr das Auto, ich saß vorne daneben. Und als wir mussten in die Schweiz fahren, auf die Autobahn kamen, das war bei Landsberg, wo es dann Richtung Lindau geht, fahren wir auf die Autobahn, ich habe gerade was gelesen, auf einmal höre ich ein Hupen. Düt, vielleicht ein, zwei Sekunden. Und kurz danach, ein, zwei Sekunden später, einen fürchterlichen Krach. Dusch. Irgendwas war hinter uns passiert. Ich drehte mich um und was ich sah, war ein Auto, stand auf der Leitplanke drauf, umgedreht, und das andere stand quer. Mein Bruder hatte sich viel früher umgedreht, eine Sekunde, und er hat noch gesehen, wie eins der Autos in der Luft war, wo er auf die Leitplanke drauf geflogen ist. Und als dies passierte, hatte ich so ein mulmiges Gefühl. Kennt ihr das? Wenn irgendetwas Schreckliches passiert, man denkt sich, was ist jetzt da passiert? Sind vielleicht Menschen ums Leben gekommen? Und irgendwie, dieser Gedanke ließ mich nicht los. Und ich habe mir überlegt, wie ist das möglich, dass zwei Autos ineinander krachen, das eine steht quer und das andere auf der Leitplanke drauf. Und wir haben darüber gesprochen, wie kann es sein, vielleicht wollte der eine überholen, der eine ist ihm rausgefahren und so haben wir uns Gedanken gemacht. 2 Kilometer weiter, auf einmal wieder 2, 3 Autos, die rechts daneben standen, die auch irgendwie einen Blechschaden haben, einen kleinen. Wir dachten uns, was ist heute los? Und so vergingen die Tage und ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und an einem Tag habe ich folgendes Zitat gelesen. Heute müssen wir Gott suchen und entschlossen sein, uns nicht ohne seine Anwesenheit zufrieden zu geben. Wir sollten wachen, arbeiten und beten, als wäre heute der letzte Tag, der uns gewährt ist. Wie überaus ernst würde dann unser Leben sein? Wie gewissenhaft würden wir Jesus in allen unseren Worten und Taten folgen? Als ich dieses Zitat gelesen habe, hat es mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wir sollten so leben, als wäre heute der letzte Tag. Was sagen wir? Was tun wir? Am gleichen Tag hat mein Bruder und ich haben wir nachgeschaut, was war da eigentlich los auf der Autobahn? Und als ich dann gelesen habe, was passiert ist, hat es diese Bedeutung dieses Zitats noch verstärkt. Wie kam dieser Unfall zustande? Als wir auf die Autobahn fuhren, was wir nicht gesehen haben, es war ein Geisterfahrer. Und als wir auf die Autobahn draufkamen, kam gleich dieses Hupen. Das war ein Auto, das ausgewichen ist. Aber den dahinter konnte nicht mehr ausweichen. Und das war dieser laute Knall. Ein Geisterfahrer, der schon viele Kilometer auf der Autobahn war und deswegen auch der andere Blechschaden, der vorher da war, weil die Autos ausgewichen sind. Was wäre, wenn wir vielleicht 3 Sekunden früher auf die Autobahn gewesen wären? Wir sollten wachen, arbeiten und beten, als wäre heute der letzte Tag. Was für einen Einfluss würde es dann auf unsere Worte und Taten machen? Ich denke, oft vergessen wir vielleicht das und sehen gar nicht drüber nach. Und wir können nur Gott dankbar sein über seine schützende Hand, die über uns hält und uns noch Gnade gewährt. Und das heutige Thema, was wir uns anschauen wollen, ist ein sehr wichtiges Thema. Und wie wir in 1. Korinther 1, Vers 10 auch beschrieben haben, sagt uns die Bibel, dass was damals, zu Zeiten Israels, passiert ist, ist uns als Vorbild geschrieben am Ende der Zeit. Und wir können viel davon lernen, was damals passiert ist, damit wir auch nicht die gleichen Fehler machen, damit wir siegreich ins versprochene Land auch kommen. Lasst uns zusammen öffnen Josua Kapitel 7 und einige Verse dort lesen. Josua Kapitel 7, die Vorgeschichte kennen wir bestimmt. Josua eroberte vorher eine ganz große Stadt, Jericho. Nicht mit Kampf, mit großem Kampf fielen die Mauern, sondern mit Posaunen und Geschrei. Und Gott führte sie. Und sie eroberten eine große Stadt, wo man vorher dachte, sie ist uneinnehmbar. Aber der Kampf war noch nicht vorüber. Es war eine andere Stadt noch da, kleiner als sie. Das war die Stadt Ai. Sie war nicht so groß, sodass Kundschafter ausgesendet wurden. Und als sie zurückkamen, steht in Vers 3 geschrieben, wo dann der Vorschlag gemacht wird, Josua, das ist eine kleine Stadt. Wir brauchen nicht alle hingehen. Lass uns nur 2.000 oder 3.000 Mann schicken. Das schaffen wir schon. Lass uns dann lesen, was passiert ist in Vers 4 und 5. Kapitel 7, Vers 4 und 5. So zogen etwa 3.000 Mann vom Volk hinauf und sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schibarin und schlugen sie am Abhang. Da verzagte das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Vorher so ein großer Sieg und jetzt gegen einen kleinen Stand eine Niederlage. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Volk sich fühlte? Wo war Gott? Er war vorher da, aber jetzt... Und sie weinten, 36 Männer fielen. Und Josua hat es auch nicht verstanden. In nachfolgenden Versen steht geschrieben, er und die Ältesten zerrissen ihre Kleider. Sie beteten zu Gott bis zum Abend und sehen, was ist da passiert? Was ist passiert, dass Gott nicht eingegriffen hatte? Wir lesen Verse 10 bis 12. Gott antwortet zu Josua. Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von den Gebannten genommen und gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt. Darum können die Kinder Israel nicht vor ihren Feinden bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren. Denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte ausrottet. Nachfolgend lesen wir in Verse 13 bis 15, und dann gehen wir näher darauf ein. Steht auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht vor deinen Feinden bestehen, bis er das Gebannte von euch tut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und der Stamm, den der Herr treffen wird, der soll herzutreten, eine Sippe nach der anderen. Und die Sippe, die der Herr treffen wird, die soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und das Haus, das der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Mann nach dem anderen. Und wer mit den Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Torheit in Israel begangen hat. Irgendjemand hat etwas getan, was Gottes Geboten widersprach. Und zuvor können wir auch lesen, wer das gewesen ist in 7 Vers 1. Das war Achan, eine einzige Person. Eine Person, die etwas getan hat, was Gott verboten hat. Und wegen einer Person konnte Gott nicht mit ihnen sein. Auf den Zitaten habt ihr alles aufgelegt, wo sich das befindet. Ich lese. Gottes Gebot betreffs Jericho war sehr deutlich, damit die Israeliten nicht etwa Gefallen finden möchten an den Dingen, welche die Bewohner anbeteten und ihre Herzen sich von Gott abwandten. Durch strengste Anweisung wachte er über sein Volk, aber trotz der feierlichsten Einschärfung des Gebots, das Gott durch Josua gab, wagte Achan es zu übertreten. Seine Habgier verleitete ihn, etwas von den Schätzen zu nehmen, die er nicht anrühren durfte, weil Gottes Fluch auf ihnen ruhte. Und wegen der Sünde dieses Mannes konnte das Israel Gottes nicht vor seinen Feinden bestehen. Gottes Gebot, als er ihn vorher gegeben hat, wenn wir die Geschichte zurückschauen, Gott hat unterschiedlich gehandelt. Mal hat er den Israeliten erlaubt, was sie was nehmen, mal hat er gesagt, nein. Und diesmal hat er gesagt, ihr sollt nichts nehmen. Ihr solltet das Gold zum Herrn bringen. Aber eine Person dachte sich, ich brauche das. Und wegen dieser einen Person konnte Israel nicht bestehen vor den Feinden. Aber doch war Gottes Gebot dazu da, wie wir hier lesen, damit sich die Herzen von Gott nicht abwenden. Wenn Gott uns etwas gebietet, heißt es nicht, er will uns bestrafen in dem Sinne, sondern er gibt uns Ratschläge, Gebote, weil er weiß, wie unser Herz ist. Und wenn wir dem nicht nachfolgen, sieht er, dass wir uns dann abwenden werden von ihm. Danke. Wir lesen weiter. Mir wurde gezeigt, dass Gott hier illustriert, wie er die Sünde unter den Menschen ansieht, die angeblich seine Gebote halten. Er will sein Volk lehren, dass Ungehorsam und Sünde für ihn besonders anstößig sind und nicht leichtfertig betrachtet werden dürfen. Gott zeigt uns, dass sein Volk sofort entschlossen daran gehen sollte, jegliche Sünde abzulegen, damit sein Zorn nicht auf ihnen allen ruhe. Schon ein einziger Sünder vermag so viel Finsternis zu verbreiten, dass die ganze Gemeinde von dem Licht Gottes ausgeschlossen ist. Wie gehen wir mit Sünde um? Entschuldigen wir sie? Es ist doch wichtig zu verstehen, wie anstößig und wie schrecklich Sünde für Gott ist. Und wenn man dem nicht nachgeht, wie hier geschrieben steht, dann steht geschrieben, ein einziger Sünder mag so viel Finsternis in die Gemeinde hineinbringen, damit die ganze Gemeinde von dem Licht Gottes ausgeschlossen ist. Gibt es für uns einen neuen Blickwinkel, wie wir darüber auch denken sollten? Ist es wichtig, ob jemand was Falsches tut in der Gemeinde oder nicht? Oder sollten wir sagen, das ist jetzt seine Sache? Stellt euch mal vor, die Gemeinde wird ja auch in den Schriften von Ellen White als ein Schiff dargelegt. Richtig? Wir gehen mit dem Schiff ans Ziel. Und stellt euch vor, es gibt vielleicht einen oder mehrere Leute, die haben sich im Schiff etwas verkrochen, weiter unten. Und sie fangen an, in dem untersten Deck ein Loch zu bohren. Und jetzt kommen wir zu ihnen und sagen, du, was macht ihr denn da? Und die Menschen sagen, was geht es dich an? Das ist mein Platz hier, wo ich schlafe, das ist mein Bereich, meine Angelegenheit. Kümmer du dich um deine Angelegenheiten. Würden wir sagen, ja gut, ist deine Seite vom Schiff, bohr ein Loch, wir gehen zwar alle unter, aber es ist deine Seite. Es wird uns deutlich gemacht, wenn irgendwo Löcher entstehen, ist es für die ganze Gemeinde wichtig. Wir haben auch heute in der Lektion ganz wichtig darüber gesprochen, wie sowas funktioniert, und wir werden später noch genau eingehen. Aber erstmal müssen wir uns sensibilisieren, zu verstehen, es gibt keine Kleinigkeiten. Okay, das wird zu viel. Lesen weiter. Mir wurden der Unglaube und die Sünden des alten Israels vorgeführt, und ich sah, dass die gleichen Verkehrtheiten und Sünden unter dem heutigen Israel bestehen. Die Feder der Inspiration berichtete ihre Vergehen zum Nutzen derer, die in diesen letzten Tagen leben, damit wir ihr böses Beispiel vermeiden sollen. Achan begehrte und verbarg eine Stange Gold und einen babylonischen Mantel, die aus der Kriegsbeute der Feinde stammten. Wir könnten viele Sachen erzählen und schauen, was für Vergehen damals begangen wurden. Aber ich denke, von uns, wenn wir anschauen, tut jemand morden von uns? Stehlen? Naja, zumindest nicht offensichtlich. Aber was wir oft vernachlässigen, und wir haben es in der Lektion angesprochen, und ich möchte, dass wir zwei Texte in der Bibel dazu lesen. Lass mich kurz schauen, irgendwie. Das ist alles zu viel. Geht das nicht mehr? So. Zwei Texte in Epheser, Kapitel 4. Epheser, Kapitel 4. Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung seien fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer den anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und lasst uns Jakobus 3, Verse 13 bis 18 lesen noch. Jakobus 3, 13 bis 18. Wer ist der Weise und Kluge unter euch, der zeige mit seinem guten Lebenswandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit? Habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Aber die Weisheit von oben her ist erstens rein, dann friedsam, dann gütig, nachgiebig, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden schaffen. Wir haben in der Lektion darüber gesprochen. Wie sieht es unsere innere Einstellung? Wir können uns nach außen viel Gutes zeigen, aber wie sieht es im Herzen aus? Gott hat gesagt, er sieht das Herz an. Und wir können ins Herz nicht reinschauen. Wir können ab und zu mal sehen, wie sich ein Mensch verhält. Denn Jesus hat gesagt, was das Herzen voll ist, kommt in den Mund rüber. Aber jeder von uns muss sein eigenes Herz durchforschen. Schauen, was für Gefühle habe ich in meinem Herzen gegen meinen Brüdern, Geschwistern, vielleicht Familie. Ups, eins zu viel. Moment, jetzt weiß ich gar nicht, wo das ist. Funktioniert das oder drückst du? Das ist gut. Da stehen bleiben. Also das lese ich und ich mache dann immer ein Handzeichen. Vielleicht ist es so sinnvoller, wenn es nicht mehr funktioniert. Okay. Dann machen wir mit Handzeichen auf die gute alte Weise. Wir lesen. Wir sollten nicht zulassen, dass unsere Verlegenheiten und Enttäuschungen uns ärgerlich und ungeduldig machen. Lass es nicht zu einem Streit, zu bösen Gedanken und übler Nachrede kommen, wodurch wir Gott beleidigen. Mein Bruder, wenn du im Herzen Neid und bösen Argwohn hegst, da kann der Heilige Geist nicht bei dir bleiben. Trachte nach der Fülle, wie es in Jesu ist. Arbeite nach seinen Richtlinien. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat sollten ihn offenbaren. Es ist nicht nur wichtig, was nach außen, was wir sagen. Unsere Gedanken sind entscheidend. Deswegen sollten wir, wenn böse Gedanken auf uns zukommen, ich werde später dazu noch ein bisschen was sagen, so entscheiden, dass wir diese Gedanken sofort an Jesus ablegen. Nicht zulassen, dass böse Gedanken über andere Menschen uns Raum ergreifen. Denn was lesen wir hier? Wir beleidigen Gott damit. Wir lesen weiter. Wir sollten nicht erlauben, dass irgendwelche Gefühle aufkommen, die gegen unsere Geschwister sind, denn dies ist nicht der Geist Christi. Das Fehlerfinden und schlechtes Denken über unsere Geschwister entspricht nicht den Prinzipien der Wahrheit. Sollten in eurer Mitte irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, dann sucht jeden möglichen Weg, diese zu bereinigen. Und wir haben auch in der Lektion darüber gesprochen, wie das funktioniert. Zu ihm persönlich hinzugehen, nicht außenrum darüber zu sprechen. Es ist so wichtig, dass diese Gefühle nicht aufkommen, weil sie hindern uns im Wachstum zu Christus. Ständiges Fehlersuchen ist verkehrt und der Geist Christi kann nicht in einem Herzen wohnen, das dies tut. Wie wir auch in der Kindergeschichte gesehen haben, wir sollten uns auf Jesus konzentrieren. Und wenn wir einen Fehler entdecken sollten oder aufkommen sollte, dann haben wir heute in der Lektion gesehen, wie das funktioniert, es auch zu korrigieren. Wir lesen weiter. Das deutliche, unzweideutige Zeugnis muss in der Gemeinde lebendig sein. Andernfalls wird Gottes Fluch ebenso auf sein Volk ruhen, wie damals auf dem alten Israel wegen ihrer Sünden. Gott hält sein Volk als Leib für die Sünde Einzelner verantwortlich. Wenn die Leiter der Gemeinde versäumen, fleißig nach den Sünden zu forschen, die Gottes Missfallen über die Körperschaft bringen, werden sie für diese Sünden verantwortlich gehalten. Wir sind der Leib Christi. Und wenn wir auch Schlechtigkeiten sehen, die uns passieren, sollten wir auch nicht mit Leichtfertigkeit damit umgehen. Unser erstes Ziel sollte immer sein, die Person zu retten. Gleichzeitig dürfen wir nie vergessen, welche Auswirkungen diese Person auf andere Mitglieder haben kann. Wir unterschätzen es oft zu sehr. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum unsere Gemeinde nicht wächst. Oder auch andere Gemeinden. Wie viele neue Taufen von außen haben wir in den letzten 5 Jahren? 100? 200? Leider nicht. Weiter lesen wir. Im Gesicht wurde ich auf viele Beispiele verwiesen, bei denen sich Gottes Diener das Missfallen des Herrn zugezogen haben, indem sie es versäumten, sich mit den Fehlern und Schwächen unter ihnen zu beschäftigen. Diejenigen, die diese Verkehrtheiten entschuldigten, wurden vom Volk als sehr freundlich und liebenswürdig angesehen, nur weil diese sich scheuten, eine klare, schriftgemäße Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe widerstrebte ihren Gefühlen, deshalb wichen sie ihr aus. Sollte unter uns ein Fall eintreten wie Ahans, würden viele sich veranlasst sehen, jene anzuklagen, die wie Josua das Unrecht herauszufinden trachteten, und würden ihnen einen boshaften, fehlerfinderischen Geist anlasten. Wie sehr es stimmt, dass wir gleich im nächsten Schritt werden darüber sprechen, es wichtig ist, wie wir anderen Menschen etwas sagen. Wie wir gerade gesehen haben, wie wichtig es ist, auch zu sehen, ob Verkehrtheiten in der Gemeinde existieren, ist die Frage, wie rege ich persönlich, wenn jemand mir einen Kommentar oder etwas sagt, was nicht schriftgemäß ist. Urteilen wir dann zu schnell und sagen, er will nur Fehler finden? Würden wir dann vielleicht so wie Ahan reagieren und sagen, naja, der Josua, der will ja immer nur Fehler finden? Wie reagieren wir persönlich in solchen Situationen? Können wir dann sagen, wie wir auch in Jakobus gelesen haben, dass die Weisheit von oben her nachgiebig ist, oder in anderen Übersetzungen steht drin, sie lässt sich was sagen? Können wir uns dann etwas auch aufnehmen? Oder haben wir gleich ungute Gefühle dabei? Aber mit den Gemütern umzugehen, ist die heikelste Angelegenheit, womit Männer sich befassen können. Nicht alle sind geeignet, den Irrenden zurechtzubringen. Sie besitzen nicht die Weisheit, in Barmherzigkeit gerecht zu urteilen. Sie erkennen nicht, wie notwendig es ist, Liebe und zärtliches Mitgefühl mit treuem Tadel zu verbinden. Ich denke, darüber haben wir ausführlich in der Lektion gesprochen. Es ist auch nicht jedermanns Aufgabe. Und bevor wir auch so eine Aufgabe angehen, sollen wir uns auch ernsthaft im Gebet zurückziehen, damit nicht vielleicht mein rechthaberischer Geist, mein Ich, demjenigen antwortet, sondern Gott spricht. Diese Zeugnisse, von denen du zu glauben vorgabst, dass sie von Gott kommen, hast du nicht ausgelebt. Licht zu beachten heißt, es zu verwerfen. Die Verwerfung des Lichts bindet Menschen mit Ketten der Finsternis und des Unglaubens. Wie passt dieses Zitat jetzt mit hinein? Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir sehen, was in unserer Gemeinde, bei uns persönlich auch passiert. Wir sollten uns selber prüfen. Aber wie funktioniert Selbstprüfung denn überhaupt? Beten wir und wissen dann alles Bescheid? In Epheser Kapitel 5 steht drin, dass wir prüfen sollen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wollen wir Gott gefallen? Wollen wir tun, was sein Wille ist? Wie prüfen wir das? Wir sind so gesegnet, dass wir am Ende der Zeit auch Schriften bekommen haben, die uns weiterhelfen, dass wir sehen, was Gottes Wille ist. Aber wie viel lesen wir davon? Wenn ich jetzt Fragen stellen würde, wer den großen Kampf schon mal gelesen hat, würde ich einige Hände sehen. Wenn ich fragen würde, wer hat das Leben Jesu gelesen, würde ich auch einige Hände sehen. Und vielleicht gibt es da und einige Bücher noch dazu. Wenn ich fragen würde, wer hat mehr als 5 Bücher gelesen, wird es dann schon schwieriger. Wenn wir Probleme haben als Jugendlicher, haben wir dann vielleicht Ruf an die Jugend gelesen? Wenn wir Probleme haben in der Ehe, haben wir dann mal das Adventistische Heim gelesen? Wenn wir Schwierigkeiten bei der Erziehung haben, haben wir nicht vielleicht Erziehung gelesen oder wie führe ich ein Kind? Wenn wir Schwierigkeiten in der Gemeinde haben oder sehen, dass die Gemeinde nicht wächst, welche Bücher sollten wir lesen? Gott hat uns insgesamt 9 Zeugnisse gegeben. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1 bis 9. Wer hat eins davon überhaupt gelesen? Und wenn wir nicht beim Lesen sind, was ist mit dem Ausleben? Es reicht nicht nur, Theorie aufzusammeln, sondern wir müssen es auch ausleben. Natürlich kann jemand, wenn jemand neu getauft ist, nicht innerhalb von ein, zwei Jahren alles gelesen haben. Aber Schritt für Schritt müssen wir vorangehen. Wir müssen anfangen, weg von der Milch zu kommen, sondern auch feste Nahrung zu uns zu nehmen, damit wir sehen, was Gottes Wille ist. Und wir müssen uns einander aufbauen, motivieren, zu lesen, was Gottes Wille ist. Ich bin gerade dabei, Zeugnisse Band 5 zu lesen. Und ich bin erstaunt, was alles drinsteht. Ich kann auch sagen, dass wir viele Sachen, die da drin stehen, nicht tun. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, alles zu erzählen, was da drin steht. Aber wir müssen vorangehen. Wollen wir Gottes Willen tun oder nicht? Die Frage, die sich mir stellt, warum passiert es aber? Noch einmal. Dass wir sündigen. Was ist das Problem? Und ich überlege mir, wie es damals im alten Israel war. Könnt ihr euch vorstellen? Gott hat eine Lösung gegeben, schon damals, als die erste Sünde fiel, wie die Menschen damit umgehen sollten. Stellt euch in die Situation, ihr lebt zu dieser Zeit und ihr wacht auf und etwas bedrückt euch. Denn gestern ist was passiert, was hätte nicht passieren sollen. Anstatt Frieden herrscht in eurem Herzen ungute Gefühle. Es herrscht genau das Gegenteil von Frieden, Aufruhr. Und ihr überlegt euch, was soll ich tun? Und es kommen Gedanken, vielleicht war das nicht so schlimm. Das ist bestimmt nicht so schlimm. Ich meine, letztendlich war er ja schuld. Aber euer Gewissen plagt euch und plagt euch. Und ihr wisst, es ist etwas nicht in Ordnung. Und die Möglichkeit, wieder mit Gott ins Reine zu kommen, gibt es eine Lösung, die Gott vorgeschrieben hat. Er sollte ein Lamm zum Priester bringen. So geht er hinaus und sieht, wie sein Kind gerade mit dem Lamm spielt, das bei ihm aufgewachsen ist. Und er sollte dieses Lamm, das bei ihm aufgewachsen ist, nehmen. Und er nahm es und brachte es zum Hohepriester. Und nicht nur, dass er es beim Hohepriester brachte, er musste es auch selber umbringen. Und während er zum Priester geht, denkt er daran, was die wahre Bedeutung dieses Lammes ist. Dass einmal jemand kommen wird, der Erlöser, der die Sünden der Welt tragen wird. Aber seine Sünde, sein Blut klebt auch darauf, weil er diese Sünde begangen hat. Aber nachdem er das durchgeführt hat, hat er wieder Frieden auf Gott, mit Gott. Denn er ist wieder im Reinen mit Gott. Er bedankt sich, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Und er hat die Welt so sehr lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn dafür gab. Das war die ursprüngliche Aufgabe, wie Gott im Alten Testament damit umging. Aber wir sehen das Problem, dass im Alten Testament aus einer wichtigen Aufgabe, die sehr wehtat, die schmerzvoll war für die ganze Familie, etwas passierte, wo die Leute angefangen haben, etwas zu tun, was alltäglich ist. Ich habe gesündigt. Lamm her. War schon wieder. Dies, jenes. Und es wurde zur Alltäglichkeit. Und ich stelle mir die Frage, kann es nicht sein, dass vielleicht in unserem Leben es auch zu diesem Alltäglichen geworden ist? Dass wir gar nicht verstehen, was wir damit machen, indem wir sündigen. Dass es so normal geworden ist, durch den Einfluss, was wir von außen haben, so normal geworden ist, zu sündigen. Naja, ich bete halt dafür. Gott will uns vergeben. Und er liebt uns so sehr. Aber wie gehen wir mit der Sache um? Wenn wir mehr darüber nachdenken, wenn wir beispielsweise beten, dass wir im Gebet sprechen und sagen, Herr, diese und diese Sünde habe ich begangen. Und meine Sünde hat dich ans Kreuz gebracht. Meine. Wenn wir so beten würden, ich denke, wir würden anders umgehen mit dem Problem der Sünde. Es würde etwas in unserem Herzen bewirken, weil wir nicht darüber nachdenken, was wirklich passiert ist. Aber die Frage steht offen. Warum sündigen? Was ist die Lösung? Wir sollten einmal drüber nachdenken. Ein wichtiger Punkt, der auch manchmal wir vergessen ist, aber der doch so einfach ist. Wenn zwei Menschen sich lieben, tun sie alles füreinander. Ich meine, man hört immer wieder Sachen, die heutzutage passieren, was für abenteuerliche Sachen manchmal Menschen machen, weil sie einander lieben. Kein Opfer ist zu groß. Man stellt alles, weil man den anderen liebt. Aber wie würden wir reagieren, wenn zwei Menschen zusammen sind, verheiratet und der andere dann den Fehler begeht und fremd geht? Und dann kommen wir zu der Person, zu dem Partner und sagen, du, tut mir leid, und man vergibt und es ist alles wieder in Ordnung, aber man sagt vielleicht den Zusatz, hey, weißt du, ich liebe dich und ich möchte die meiste Zeit mit dir verbringen. Aber mit der anderen Person, 3 Tage in der Woche, ich meine, du hast 4 und die andere Person 3 Tage. Wer wird damit einverstanden? Was ist, wenn wir sagen würden, naja gut, 1 Tag nur. Ich meine, 6 Tage, das ist ja schon über 80%. Keiner würde zustimmen. Aber was ist mit dem? Nur 3 Stunden mit der anderen Person. Würden wir es tun? Würden wir sagen, ja, mach es? Liebe bindet 2 Menschen. Und ich denke, ein Problem ist, dass vielleicht unsere Liebe zu Gott nicht die ist, die wir haben sollten. Wenn wir Gott mehr lieben würden, würden wir sein Opfer mehr wertschätzen und wir würden mehr darüber nachdenken. Und Gott will hin, dass wir diese Liebe bekommen. Er leitet uns auf diesen Weg, dass wir näher zu ihm kommen und dass wir in seiner Liebe geborgen sind. Aber dafür müssen wir Zeit aufwenden. Wir müssen mehr Zeit mit ihm verbringen. Ein Punkt ist Liebe, aber eng mit Liebe verbunden ist ein 2. Punkt. Was hindert uns daran, dass wir die Menschen, die wir lieben, betrügen? Es ist einmal Liebe, aber der 2. Punkt, den wir vielleicht auch nicht oft darüber nachdenken, wenn ich jetzt etwas Falsches gegenüber der Person machen würde, wie zum Beispiel fremdgehen, wie würde sich die Person fühlen? Sie wäre zutiefst verletzt, oder? Von daher, wir machen uns gar nicht bewusst, wie sehr wir eigentlich unseren Heiland verletzen, indem wir Sachen tun, die ihn schlecht machen vor anderen Leuten, die ihn auch zum Tod verurteilt haben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das auch noch eine Sache sehr verdeutlicht. Nehmt euch mal an, ihr seid jetzt zu jemandem zu Besuch. Oder machen wir es anders. Ich bin zu euch Besuch. Und wenn ihr das wunderschöne Essen kocht für mich, und ich bin euch sehr dankbar dafür, gehe ich ein bisschen im Wohnzimmer spazieren und sehe eine Vase. Und ich denke mir, wow, diese Vase habe ich neulich im Penny auch gesehen. 9,99 €. Und denke mir, okay, und spiele mit der Vase, ein bisschen rum. Denke mir, naja, die ist irgendwie leicht. Und ich passe gar nicht drauf auf, weil, ich meine, wenn sie kaputt geht, ganz ehrlich, ich gehe hin zum Penny und kaufe ich eine neue Vase. 9,99 €. Ist ja nicht so viel. Leider war ich unachtsam und die Vase geht kaputt. Aber ist doch kein Problem. 9,99 €. Aber jetzt kommt ihr zu mir und sagt, oh, die Vase ist kaputt. Und ich sage zu euch, hey, ich kaufe dir eine neue. Gleich morgen. Und ihr antwortet zu mir, weißt du, diese Vase gibt es nur noch einmal auf der Welt. Die steht in Frankreich im Museum. Die kostet 19.999 Euro. Wie würde ich mich fühlen? Es ist ein Unterschied. Hätte ich denn mit der Vase gespielt, wenn ich gewusst hätte, was der Preis wäre? Nein. Wie oft vergessen wir den Preis, der für uns gegeben wurde? Gott ist für uns gestorben. Was für ein Preis, der für uns gezahlt wurde, damit wir leben können. Und wenn wir darauf schauen würden, würden wir auch näher zu Gott kommen. Noch eins. Als Achan die goldene Stange und den babylonischen Mantel stahl, meinte er auch, das wäre nur eine Kleinigkeit. Wegen der Sünde eines einzelnen Mannes zog sich Gott vom israelitischen Heer zurück. Wie oft stehen wir auch in Gefahr, zu denken, es ist eine Kleinigkeit. Möge uns Gott behüten, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, dass es eine Kleinigkeit ist. In der Bibel steht nicht, die großen Sünden haben Gott ans Kreuz gebracht, sondern die Sünde, klein oder groß. Beachten wir doch, von einer Frucht zu nehmen und zu essen, ist es was Großartiges? Ist doch eine Kleinigkeit. Menschlich gesehen, wenn wir es sehen wollen, ob ich jetzt das esse oder nicht, es ist doch eine Kleinigkeit. Ich meine, Morden ist schlimm. Aber eine Frucht essen? Aber das ist ein menschliches Denken. Bei Gott geht es um Vertrauen. Vertrauen wir ihm, was er uns gesagt hat, was das Beste für uns ist, oder vertrauen wir auf uns selber? Aber was ist los? Hätte nicht eventuell Achan auch bereuen können? Wir lesen weiter. Während er sich seines gestohlenen Gutes erfreut, zerbricht seine Sicherheit. Er hört, dass eine Untersuchung vorgenommen wird. Dies macht ihn unruhig. Er wiederholt sich selbst. Was geht es Sie an? Ich bin für mich selbst verantwortlich. Er setzt eine unschuldige Miene auf und verurteilt scharf den Schuldigen. Hätte er bekannt, hätte er sich retten können. Doch die Sünde verhärtet das Herz. Und er fährt fort, seine Unschuld zu beteuern. Er denkt, dass er in einer so großen Versammlung der Entdeckung entgehen wird. Die Anweisung war, dass am Morgen, am nächsten Tag, alle sich versammeln sollen. Gott hat ihm Gelegenheit gegeben, zu bereuen. Er wollte ihn nicht vernichten. Aber wir sehen, was Sünde anrichten kann. Kleinigkeiten. Die Sünde verhärtet unser Herz. Und er hatte viele Stunden Zeit, aber immer wieder hat er sich eingeredet, das ist nicht so schlimm. Und die werden mich schon nicht finden. Ist es wichtig, meine Lieben, dass jemand von uns hier erfährt, welche Sünde wer begangen hat? Oder ist es wichtiger, Gott sieht alles, was passiert? Die Zeit läuft wirklich schnell voran. Wir müssen zum Ende kommen, so langsam. Ich will ein paar kurze Punkte ansprechen. Wir werden es heute Nachmittag noch genauer angehen. Aber die Geschichte von Ai ist nicht zu Ende. Wir sehen, Gott hat das Problem gelöst. Der Schuldige wurde gefunden, er hat nicht bereut und Israel konnte weiter vorangehen in der Belagerung von Kanaan. Und wir werden noch zwei, drei Verse lesen in Josua Kapitel 8. Josua Kapitel 8, Verse 1 erstmal und bis 3. Und der Herr sagte zu Josua: Fürchte dich nicht und verzage nicht, nimm alles Kriegsvolk mit dir, mach dich auf und zieh hin nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai mit seinem Volk, seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Du sollst mit Ai und seinem Königtum tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast, nur dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen sollt. Aber lege einen Hinterhalt hinter der Stadt. Dann machten sich Josua und alles Kriegsvolk auf um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua erwählte 30.000 streitbare Männer und sandte sie bei Nacht aus. Hier sehen wir ein wichtiges Prinzip.